Herzlich willkommen beim Podcast Lustvoll Ja zum Leben und zum Alter. Der Podcast von Menschen für Menschen mit Gastgeberin Sissi Rauscher. Lasst euch inspirieren, ermutigen und genießt das Älterwerden, weil Älterwerden ein Privileg ist.
Heute bei mir zu Gast die liebe Sandra Mersch. Hallo, liebe Sandra.
Hallo, liebe Sissi.
Du bist ja ganzheitliche Ernährungsberaterin und Abnehmcoach. Jetzt gleich mal meine erste Frage. Was unterscheidet jetzt einen ganzheitlichen Ernährungsberater oder Beraterin von einer nur Ernährungsberaterin?
Ja, eine Frage, die bekomme ich oft zu hören.
Okay.
Weil die Menschen meistens nicht wissen, was eben eine ganzheitliche Ernährungsberatung ist oder auch eine holistische Ernährungsberatung. Also bei einer ganzheitlichen Ernährungsberatung geht es eigentlich darum, dass man wirklich den Menschen als Ganzes anschaut. Also nicht nur zum Beispiel, wenn jemand zum Abnehmen kommt, dass man nur das anschaut, sondern auch eventuell hat er Beschwerden, die auch von einer falschen Ernährungsweise zum Beispiel herrühren können. Wie passt eigentlich überhaupt das, was ich ihm vorschlagen will, in seinen Alltag? Ist das überhaupt kompatibel mit seinem Beruf, mit seiner Familie und so weiter und so fort?
Ja.
Und was ist eher wirklich der ganze Mensch, der im Mittelpunkt steht? Und es ist auch wirklich sehr individuell abgestimmt auf jeden Einzelnen, der zu mir in die Praxis kommt. Also es ist eine individuellere Ernährungsberatung. Es gibt auch keine so 0815 Ernährungspläne, wo man einfach rauslässt, die für jeden identisch sind. Also wenn ich Ernährungspläne mache, dann wirklich angepasst auf die persönliche Situation der Kundin oder des Kunden.
Okay. Ja. Weil du gerade gesagt hast, das Beispiel vom Abnehmen, hast du da irgendwie gemerkt, Corona, Lockdown, ich habe irgendwie mal gehört, dass die Menschen da beim ersten Lockdown ja zugenommen hätten. Also wir haben heute den 31. Oktober 2020, also ich weiß ja nicht, wann die Leute das hier hören, nur dass man das mal kurz festhält. Hast du das irgendwie gemerkt, dass da irgendwie mehr Leute auch zu dir gekommen sind?
Ja, effektiv. Also es sind ja viele Branchen, wo eher Probleme hatten, dass sie nicht genug Aufträge hatten. Also bei mir, ich hatte tendenziell mehr Leute als vorher, also mehr Anfragen.
Und das wegen Abnehmen? Wegen Abnehmen, okay.
Weil sie effektiv dann während dem Lockdown halt ein bisschen mehr gefuttert haben als sonst. Ja, die Süßigkeiten oder Snacks, die waren eher griffbereit als im Büro und man hat sich auch weniger bewegt. Natürlich, wenn man Homeoffice macht, geht man weniger vor die Tür. Man bewegt sich weniger und all das führt natürlich dann eventuell dazu, dass man ein paar Kilos zugenommen hat.
Ja.
Und deshalb war auch die Nachfrage eben nach Coachings in dem Bereich auch ein bisschen höher als normal.
Stimmt. Sag, und kannst du vielleicht auch jetzt so ad hoc einen Tipp geben? Ich meine jetzt, wie gesagt, der nächste Lockdown steht vor der Tür quasi. Damit das gar nicht so ausufert, weißt du da irgendwas so auf die Schnelle oder kann man da gar nichts Allgemeines sagen?
Ja, es ist natürlich schon eher individuell, aber was natürlich immer problematisch ist, ist, wenn man zu Hause einfach viele ungesunde Snacks rumstehen hat. Also da ist es natürlich dann schon praktisch, wenn man die entweder vorher mal langsam aufisst oder zumindest hinten in den Schrank verfrachtet. Also das ist nicht gerade, wenn man den Schrank öffnet, einem ins Auge springt oder in den Mund springt, sondern eher außer Sichtweite ist. Also das ist sicher etwas, was man machen kann und dann halt vor allem auch gesunde Snacks dahinstellen, eben wenn man dann vorbeikommt oder wenn man öfters mal in die Küche geht, hat eine Schale mit frischen Früchten zum Beispiel oder auch Nüssen, Trockenfrüchte, solche Sachen, die halt dann eben gesund sind und man dann nicht so die Tendenz hat halt zu Schokoriegel und Co.
Ja, ich fühle mich gerade total ertappt, aber nicht, weil ich diese Dinge immer einkaufe, sondern mein Mann. Und mein Mann hat schon Verbot bekommen, diese Süßigkeiten einzukaufen, weil wenn sie da sind, will ich sie halt auch einfach essen. Und ich sage jetzt einmal, mittlerweile ist es so, dass es wirklich bei jedem dritten Mal einkaufen zumindest schon schafft, keine Schokolade mit nach Hause zu bringen.
Sehr gut.
Weil es auch gut ist für die Kids, ja, weil die kennen die Naschlade natürlich. Und ja. Gerade der Größere, der 3,5-Jährige, geht halt einfach hin und darf sich auch einfach was nehmen. Mhm. Und es fällt mir natürlich leichter, wenn auch für ihn nichts da ist. Ja. Also er isst zum Glück auch gerne Obst, also das ist jetzt eh nicht das Thema, aber natürlich hätte er ganz gerne die Schokolade lieber oder so. Also,
klar.
Aber er isst auch Bitterschokolade, ja?
Ja. Ja, das ist schon mal auch sehr gut, ja.
Ja, ja. Ja gut, bevor wir da vom Thema abkommen, wir sind ja da im Podcast, wo es sich ums Älterwerden dreht eigentlich und älter werden, aber jung bleiben. Und ich habe dich vorab ja schon gefragt, ob wir so ein bisschen darüber sprechen können, was denn so die Grundvoraussetzung ist, wenn es jetzt um die Ernährung geht, für ein gesundes Altern, ja, oder so auch für ein Alter ab 40.
Genau. Also generell kann man eigentlich sagen, dass egal in welcher Lebensphase man sich befindet, also ob du jetzt 20, 30, 40, 50 oder 60 Jahre alt bist, je besser du deinen Körper mit Nähr- und Mikronährstoffen versorgst, umso besser kann der Körper natürlich dann auch die Herausforderungen meistern, die in der jeweiligen Lebensphase dann eben halt auch anstehen. Also jetzt bei ab 40 oder ab Mitte 40 kommt ja da bei Mann und Frau ja so Hormonsachen, Hormonumstellungen, Schwankungen, so Östrogen.
Ich muss dich kurz unterbrechen, weil du nämlich eine von den wenigen bist, die auch sagt beim Mann. Mhm. Weil das ist ja immer, das wird irgendwie so typischerweise nur der Frau zugeschrieben, dass sich da eben hormonbedingt einiges verändert. Und ich habe das jetzt eben auch in letzter Zeit öfter gelesen, dass es das irgendwie auch beim Mann auch gibt.
Genau.
Also ist es dann auch sowas wie ein Wechsel? Also so.
Genau, also es gibt auch Wechseljahre für den Mann. Also
okay, danke.
Die sind halt allerdings ein bisschen anders und über die Wechseljahre von den Frauen hört man vielleicht auch mehr oder es wird auch mehr darüber geredet. Vielleicht ist es auch, dass man es mehr äußerlich sieht, also eben zum Beispiel Hitzewallungen, Schlafprobleme, Blutzuckerschwankungen und so weiter und so fort. Ist vielleicht halt weniger ausgeprägt bei den Männern, bei denen ist dann halt was anderes, was also andere Folgen von diesen Hormonschwankungen und aber nichtsdestotrotz
es verändert sich
bei ihnen
verändert Okay, jetzt habe ich dich aber unterbrochen, weil du wolltest ja gerade sagen, dass eben da bestimmte Mikronährstoffe ganz besonders irgendwie braucht, ne?
Genau und eben ab 40 oder Mitte 40 beginnt auch der Stoffwechsel sich langsam zu verlangsamen und auch so die Muskelmasse wird vermehrt wieder abgebaut, respektive die Muskeln bauen sich nicht so schnell mehr auf wie noch mit 20 oder mit 30.
Yeah.
Heißt natürlich dann, wenn man da ein bisschen mit der Ernährung gegensteuern möchte, dass man vor allem beim verlangsamten Stoffwechsel eher auf die, sage ich mal, Qualität der Nahrung achtet oder der Kalorien als auf die Quantität, also auf die Menge. Weil wenn man natürlich gleich viel isst oder zu sich nimmt wie vorher, der Stoffwechsel aber langsamer arbeitet, dann nimmt man über kurz oder lang einfach zu. Das funktioniert dann einfach so nicht mehr.
Ja.
Und deshalb ist es halt wichtig, dass man wirklich schaut, dass man alle Nährstoffe bekommt, die man braucht. Vitamine, Mineralstoffe, gesunde Kohlenhydrate, eher komplexe Kohlenhydrate, anstatt jetzt zum Beispiel Weißmehlprodukte, also eher Vollkornprodukte anstatt Weißmehlprodukte. Auch eher, sag ich mal, naturbelassene Lebensmittel vorzieht, anstatt so stark verarbeitete Nahrungsmittel, dass man auch auf eine gute Eiweißzufuhr achtet, eben um dem Muskelabbau ein bisschen entgegenzuwirken. Klar, Bewegung hilft da auch, aber da ist halt auch die Eiweißzufuhr recht wichtig. Also nicht nur tierisches Eiweiß wie Fleisch oder Fisch, sondern dass man auch wirklich ein bisschen mehr also pflanzliche Eiweiße einbaut, sei es in Form von Sojaprodukten, aber auch Hülsenfrüchte, die okay. sehr viel pflanzliches Eiweiß haben. Natürlich auch Gemüse insgesamt hat auch immer ja, ein Eiweißanteil, jetzt natürlich nie in dem Maße wie jetzt bei den tierischen Eiweißen, aber nichtsdestotrotz, wenn man ausgewogen sich ernährt und gescheit kombiniert, dann kommt man da schon auf die Menge, die man braucht.
Also ohne dass, entschuldige, ohne dass man das jetzt irgendwie noch zusätzlich in Form von Kapseln oder so zuführen
genau,
müsste.
Genau.
Okay.
So, man kann jetzt zum Beispiel sagen, man nimmt noch irgendwie ein Proteinpulver ein, zum Beispiel, dass man sagt, ich gebe noch einen Esslöffel Hanfpulver, Hanfeiweißpulver in mein Müsli oder ich trinke irgendwie ein Eiweißpulver vor dem Sport oder nach dem Sport zur Regenerierung. Also das okay. kann man natürlich schon machen, aber das sollten dann wirklich ja, Eiweißpulver sein, die naturbelassen sind, eben pflanzliche Eiweißpulver, wie zum Beispiel aus dem Hanf. Es gibt auch noch Erbsenpulver oder Reispulver, die haben alle unterschiedliche Eiweißanteile, aber ja. Ja, das geht so von 40% aufwärts. Was ich nicht nehmen würde, sind so synthetische Eiweißpulver, die du im Fitnessstudio oder so bekommst. Also da ist halt einfach nur Chemie drin und Zusatzstoffe, die der Körper nicht braucht und die ihn eigentlich mehr stressen als sonst irgendetwas. Und das wäre okay. jetzt in meinen Augen eher kontraproduktiv. Aber ich selber zum Beispiel nehme auch regelmäßig so ein Hanf-Eiweißpulver in mein Müsli. Dann nehme ich ein, zwei Esslöffel dazu. Gibt okay. auch mal wieder einen anderen Geschmack. Und das kann sicher nicht schaden. Also, aber jetzt nur mit dem zu arbeiten, würde ich jetzt nicht. Also schon achten, dass es ja bei der täglichen Ernährung ausgewogen und vielfältig ist.
Ja, ja. Du, ich habe auch schon gehört, gelesen, auch selbst ausprobiert. Mhm. Da gibt es so, jetzt, wenn ich jetzt beim Obst bleibe,
ja.
Das auch so in Pulverform, aber jetzt nicht in Kapseln, sondern das mische ich einfach ins Joghurt, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Also, letztens habe ich da so Blaubeeren, wilde Blaubeeren bestellt, die ja. halt einfach nur getrocknet, pulverisiert
ja.
Und dann gebe ich da eben so einen Löffel dazu. Macht eine super schöne Farbe,
genau.
aber man liest halt dann auch wieder, soll man nicht und am besten wäre es halt doch irgendwie wieder die ganze Frucht, also so wie man es halt einfach kaufen kann. Andere sagen wieder nein, weil gerade im Winter und also ja, also man hört einfach so viele unterschiedliche Sachen. Wie stehst du zu solchen Dingen oder was empfiehlst du da?
Also ich sag auch, generell sollte man einfach die ganze Frucht pur essen. Also wenn es jetzt Blaubeeren sind, dann isst man halt einfach eine Schale Blaubeeren oder man isst einen Apfel oder eine Banane oder was auch immer. Ja. Wenn das nicht möglich ist oder wenn man das nicht mag, dann kann man auf Smoothies zum Beispiel zurückgreifen, wo halt einfach die ganze Frucht dann püriert wird. Also das ist dann quasi, wie wenn man sie essen würde, nur ist sie halt in pürierter ja. Form.
Ja.
Das funktioniert auch. Was du jetzt angesprochen hast mit dem Pulver, mit dem Heidelbeerpulver, wenn es natürlich die Heidelbeeren aus biologischem Anbau sind, das in Rohkostqualität quasi verarbeitet wird und noch alle Nährstoffe drin sind und nicht irgendwie nur etwas wieder rausgenommen wurde und etwas anderes zugesetzt wurde.
So sagt halt der Hersteller, ich meine, das ist halt immer.
Genau. Dann ist es auch okay. Also dann hast du dort auch alles drin, was du brauchst. Und eben, wenn du, weil Heidelbeeren oder Blaubeeren gibt es ja nicht das ganze Jahr über, sind halt sehr antioxidantienreich, was eben auch wichtig wäre, ab 40 oder Mitte 40, dass man darauf achtet, dass es so für das äußere so Falten und so weiter
ja, genau.
sehr wichtig. Und da ist es natürlich, wenn man das dann nicht frisch bekommt, dann würde ich das eher effektiv in so Pulverform einnehmen. Also was ich nicht machen würde, wäre jetzt zum Beispiel Blaubeeren kaufen, die gezüchtet wurden in Marokko.
Ja.
Das bringt eigentlich nichts, weil die haben nicht genug Sonnenlicht abbekommen, haben einen weiten Transportweg hinter sich und enthalten eigentlich nicht mehr viele Mikronährstoffe, wenn du sie dann schlussendlich auf dem Teller hast.
Ja, also ja.
Von dem her ist es halt immer ein bisschen so ein Abwägen. Aber bei Pulvern oder generell Nahrungsergänzungsmitteln sollten sie eigentlich aus der ganzen Frucht oder aus dem ganzen Gemüse oder aus was sie eben auch sehen, hergestellt sein und so schonend wie möglich hergestellt sein, dann ist eigentlich da auch kein Problem.
Ja, okay. Jetzt hast du ja vorher gerade angesprochen, dass es ja mit so ab Mitte 40 dann halt auch anfängt, dass der Stoffwechsel sich verlangsamt und somit, ja, wenn man jetzt die Ernährung beibehält, wie man sie halt hat, man zwangsläufig ja zunimmt. Im Zusammenhang damit ist ja ein Thema irgendwie gerade sehr populär oder seit ein paar Jahren, und zwar dieses Intervallfasten. Und da gibt es die verschiedensten Varianten mit einen Tag essen, einen Tag nicht essen, also nicht 18 Stunden essen und nicht essen und 6 Stunden essen. Ja, also da gibt es alle möglichen Varianten.
Genau.
Wie siehst du das? Macht das tatsächlich Sinn? Hat das auch irgendwie Einfluss auf den Alterungsprozess im Körper? Was sind da so deine Erfahrungen damit?
Also ich selbst praktiziere auch Intervallfasten.
Ah ja, okay.
Ja. Ich lasse meistens oft das Abendessen weg. Also ich esse Frühstück und Mittagessen und am Abend esse ich dann nichts mehr. Und dann komme ich auch auf so 14, 16, 17 Stunden, je nachdem, wann ich am Morgen wieder etwas zu mir nehme. Ich mache das aber allerdings nicht an jedem Tag der Woche, also eher am Wochenende, weil irgendwie ergibt es sich so am besten. Und manchmal auch unter der Woche, also vielleicht an 3 oder 4 Tagen in der Woche, wo ich das mache. Und an den anderen Tagen esse ich normal, also nehme 3 Mahlzeiten zu mir. Und was natürlich beim Intervallfasten gut ist, wie halt auch beim normalen Fasten, es werden halt verschiedene Prozesse im Körper angestoßen. Einerseits ist es natürlich so, dass die Verdauung entlastet wird, dadurch, dass man halt eben diese Essenspausen einhält. Und das reicht eben schon, wenn du da 12, 14 Stunden einhältst. Also du musst da nicht einen ganzen Tag oder eine Woche lang fasten, um diese Effekte zu erzielen.
Okay.
Und was das andere ist, ist natürlich, es wird also der Zellstoffwechsel wird angeregt, in dem Sinn, dass der Körper eigentlich so alte Zellbestandteile, die ja eigentlich kaputt sind oder nicht mehr wirklich funktionsfähig sind, oder auch ausgediente Eiweißstrukturen, die der Körper nicht mehr brauchen kann, die markiert er eigentlich und die werden dann quasi zerstört. Also der Körper frisst die selber auf. Das nennt man auch Autophagie. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Und das ist eben ein Prozess, der während dem Fasten angestoßen wird. Und dieser Prozess findet auch schon in vereinfachter Form während dem Intervallfasten oder Kurzzeitfasten statt. Und das ist natürlich diese alten Zellbestandteile, die sind natürlich zuständig für oder die führen zu verschiedenen Alterungsprozessen. Und von dem her kann man dann halt schon sagen, dass Fasten oder auch Kurzzeitfasten einen gewissen Verjüngungseffekt hat. Also es tut die Zellen, wie soll ich das am besten?
Ja, räumt der Körper den Körper einmal, irgendwie auf.
Er räumt auf, es wird ausgemistet und so, dass sich auch neue Zellen wieder bilden können. Also von dem her, Verjüngungseffekt auf jeden Fall. Natürlich, wenn du jetzt über längere Zeit fastest, also 5 Tage oder 7 Tage oder sogar 10 oder 14 Tage, ist der Effekt natürlich noch stärker. Das ist schon klar. Aber beim Intervallfasten werden auch diese Prozesse angestoßen und von dem her hat das eben auch eine sehr positive Wirkung auf den Körper. Und okay. was natürlich auch noch ist beim Fasten, wie auch beim Kurzzeitfasten, der Körper bildet das Wachstumshormon HGH, das ist Human Growth Hormone. Mhm. Und dieses Hormon ist auch zuständig für so verschiedene Reparatur- und Regenerationsarbeiten im Körper. Und das Hormon wird aber eigentlich erst ausgeschüttet, nachdem der Körper so 8 bis 10 Stunden gefastet hat. Und heutzutage, da wir ja eigentlich immer irgendwie etwas essen zwischendurch, also auch immer irgendwie an Essen denken. Essen ist immer überall verfügbar. Sind auch viele Leute während der Nacht oder spät am Abend, die noch irgendwie was essen. Und so kommt der Körper eigentlich nie in diese 8 bis 10 Stunden Fastenphase, die er eigentlich braucht, um dieses Wachstumshormon auszuschütten.
Ja, ja.
Dann kann er dementsprechend auch nicht sich so gut regenerieren, wie er das normalerweise müsste.
Okay.
Und das wird eben auch schon beim Intervallfasten, also auch wenn du jetzt zum Beispiel um 7 Uhr zu Abend isst und erst am Morgen um 7, 8 Uhr wieder frühstückst, dann hast du 12, 13 Stunden, wo du fastest. Auch das führt schon zu einer vermehrten Bildung von diesem HGH.
Okay.
Allerdings, wenn du natürlich jetzt um 8 Uhr zu Abend isst und dann um 10 Uhr noch irgendwie die Chipstüte oder die TV auspackst und noch ein Fettmümpferli nimmst, bevor du um 12 Uhr ins Bett gehst und um 6 Uhr schon wieder irgendwie dein Müsli isst, ja, dann reicht das einfach von der Zeit her nicht. Also der Körper hat dann nicht genug Zeit, um dieses Hormon in, ja, genügendem Maße zu bilden und von dem her ja, gerät er halt dann, wenn du das auf lange Dauer immer so machst, gerät er halt immer mehr ins Hintertreffen und er kann sich dann mit der Zeit wirklich gar nicht mehr richtig regenerieren und erholen. Mhm. Das ist halt eigentlich das Coole am Intervallfasten eben, dass du gar nicht wirklich so eine lange Fastendauer brauchst, um in den Genuss von diesen positiven Effekten zu kommen.
Okay.
Und das macht es halt auch für viele Menschen, wie soll ich sagen, einfacher zu fasten, weil nicht jeder kann oder will 7 Tage am Stück fasten. Dann musst du dir auch irgendwie dafür Zeit nehmen. Du musst vielleicht Ferien nehmen, weil ja, mit der Arbeit das zu verbinden, ist dann auch ein bisschen schwierig. Dann hast du noch die Familie, die du bekochen musst und so. Und du sitzt dann da mit deiner Gemüsebrühe oder deinem Tee. Ist auch nicht jedermanns Sache. Aber eben so dieses Kurzzeitfasten, in welcher Form du es dann halt auch machst, ob du einen Tag fastest, einen Tag isst oder irgendwie nur einen Tag in der Woche fastest oder eben Frühstück weglässt oder Abendessen weglässt, hat dann halt auch schon diese positiven Effekte und das ist halt für die meisten Leute besser machbar im Alltag.
Ja, genau. Ich probiere das jetzt auch seit 2 Tagen.
Ja, sehr gut.
Also ich esse dann am Abend, also ich esse schon am Abend, da fällt es mir eher schwer, das Abendessen wegzulassen, wobei ich jetzt mal gelesen hätte, dass es gerade am Abend gut wäre, das Abendessen halt auszulassen. Aber es ist Gott sei Dank so um 7, 8 das Abendessen, weil danach bin ich eh viel zu müde und zu faul, dass ich mir noch was mache, weil ich dann froh bin, wenn irgendwie alles ruhig ist. Und in der Früh, also Vormittag, versuche ich dann eben um 11 anzufangen, erst mit dem Frühstück.
Ja.
Was gut geht, wenn die Kids länger schlafen, wenn sie dann um 5, 6 schon wach sind, ja dann,
ja, dann
schaue ich dann schon um 8, also heute war es so, da habe ich dann um 8 schon geschaut und ich darf nicht, und ich habe dann um 10 bis 10 habe ich es dann geschafft. Mhm.
Ja.
Die Frage ist ja auch, weil das wäre mir dann heute fast passiert, dass du dann so lange wartest und dann bist du irgendwie unterwegs. Und ich gebe es zu, wir waren dann bei McDonald's. und dann kriegen halt die Kinder was und dann, ja, dann bist du dann voll im Heißhunger drinnen.
Mhm.
Ja, da ist vielleicht doch gescheiter. Ich hätte zu Hause was anderes gegessen und früher als wie wenn man dann quasi den Kids die Pommes wegstibitzt.
Ja.
Ja. Oder gar nicht hinfangen, klar, aber ab und an dürfen sie.
Ja. klar. Also ab und an ist für uns auch kein Problem. Also es ist so, dass man das gar nicht essen darf oder soll. Also ich bin auch irgendwie gegen so strikte Verbote. Auch das darfst du ab heute nicht mehr essen. Ja. Also ich sage den wenigsten, die zu mir in die Praxis kommen, streiche ich Nahrungsmittel oder Lebensmittel von ihrem Speiseplan. Also außer es kommt jemand mit einer Glutenunverträglichkeit, dann sage ich natürlich nicht, ja klar, du darfst weiterhin Brot und Pizza essen. Also das wäre ja dann kontraproduktiv. Aber sonst sage ich halt einfach, versuche es zu genießen und isst es eher in Maßen. Also
und bewusst halt
dann auch. Ganz verzichten drauf bringt jetzt auch nichts, weil nachher hast du Heißhunger darauf und dann verdrückst du die ganze Tafel Schokolade, anstatt dass du nur ein Riegelchen isst. Also von dem her bringen solche Verbote oder Restriktionen meiner Sicht nach nicht so extrem viel. Also ich bin da nicht kein großer Fan davon. Und beim Intervallfasten ist es natürlich so, dass du schauen sollst, dass du eben nicht in so eine Unterzuckerungsphase kommst, dass du nachher Heißhunger hast und dich auf irgendetwas stürzt. Das Erstbeste, was dir gerade in die Hände fällt, und das ist meistens dann eben nicht unbedingt etwas Gesundes. Und dann ist es natürlich besser, du verkürzt die Fastenphase. Also, dass du dich auch nicht so strikt daran hältst, jetzt, dass das unbedingt 16 Stunden sein müssen zum Beispiel, sondern wenn es an einem Tag halt nur 14 Stunden sind, dann sind es eben nur 14 Stunden. Also ich finde, auch da sollte man das nicht zu engstirnig sehen, weil sonst tut es auch wieder Stress produzieren und Stress
ist ja auch,
wieder übersäuern. Und ist das dann auch wieder nicht nicht so ideal und eher kontraproduktiv. Also man sollte da eigentlich auch eher mit so gesundem Menschenverstand dran gehen und nicht irgendwie zu verbissen das Ganze durchziehen wollen. Ja.
Jetzt wird auch ganz klar deutlich, warum ganzheitliche Ernährungsberaterin. Also das hört man da jetzt auch schon ganz gut raus. Du, eine Frage, die ich ja vorab schon dir mitgeteilt habe oder die mir auch ganz wichtig war, eben auch aus eigener Erfahrung, inwiefern auch Schmerzen oder Entzündungen oder halt ja Gelenkschmerzen, haben wir es im Vorgespräch genannt, von Ernährung beeinflusst werden oder inwiefern da auch die Ernährung schuld dran sein kann vielleicht.
Ja. Also da gibt es eigentlich zwei Sichtweisen, also die schulmedizinische Sichtweise und dann die naturheilkundliche oder alternativmedizinische Sichtweise. Also jetzt so von Entzündungen oder Gelenkproblemen wie Arthrose und Rheuma, Gicht und so weiter. Das ist bei der Schulmedizin ja eher so ein Altersprozess, sind Abmutungen und so weiter, und da kann man eigentlich nichts dagegen machen. Wenn es denn soweit ist, dann ist es halt soweit und das macht weh und da muss man halt durch mit Schmerzmitteln oder Salben oder was auch immer. Ja. Die Naturheilkunde oder die Alternativmedizin sieht das dann halt ein bisschen differenzierter. Und zwar geht es da eigentlich darum, dass wir mit unserer Ernährung kommen eigentlich Säuren in den Körper, auch wenn wir etwas essen, das wird verstoffwechselt und dabei fallen auch gewisse Säuren oder Abbau- oder Abfallprodukte an. Mhm. Und in einem, sage ich mal, normalen Organismus mit normalen Ausscheidungsfunktionen, also wo alles so funktioniert, wie es soll, da kann der Körper das halt auch ordnungsgemäß ausscheiden. Also das macht dann auch keine Probleme für den Körper. Jetzt ist es natürlich heutzutage eher so, dass wir zu säurelastig essen mit eben viel Weißmehlprodukten, viele Süßigkeiten, viel tierischem Eiweiß, viele Getreideprodukte und so weiter, sodass eigentlich mehr Säuren in den Körper reinkommen oder der Körper mehr Säuren produziert, als er eigentlich ausscheiden kann. Mhm. Und dann ist das halt das Problem, ja, was macht er denn mit den Säuren, wenn er sie nicht ausscheiden kann? Er muss sie ja dann irgendwo zwischenlagern, wenn möglich an einem Ort, wo sie nicht gerade direkten Schaden anrichten. Ja, weil so Säuren, wie der Name schon sagt, sind relativ ätzend und die können dann schon Schaden anrichten im Körper. Also tut er sie zwischenlagern und das macht er halt oft im Haarboden zum Beispiel oder auch im Bindegewebe oder auch gerne in den Gelenken. Und dort führen diese Säuren dann über kurz oder lang, wenn es dann wirklich zu viele sind, zu Entzündungen. Und das wiederum führt dann eben zu diesen Schmerzen, die man eben ja global als rheumatische Beschwerden kennt. Darunter fallen eben Arthrose, Arthritis, Gicht und so weiter. Und das ist halt dadurch, dass wir mittlerweile so gewohnt sind, uns so zu ernähren, kommt der Körper irgendwann mit diesem Ausleitungsprogramm nicht mehr nach und es fallen einfach zu viele Säuren an, als der Körper täglich wieder ausscheiden kann. Und bei den einen lagern sie sich eher im Haarboden oder im Bindegewebe ab. Das führt dann halt zu Haarausfall zum Beispiel oder im Bindegewebe bei den Frauen die gefürchtete Orangenhaut zum Beispiel. Oder eben dann, wenn es wirklich sehr, sehr viele Säuren sind und der Körper alle Depots eigentlich schon gefüllt hat, dann eben geht es in die Gelenke und dort führen sie halt dann zu mehr Schäden als jetzt zum Beispiel nur Haarausfall oder Orangenhaut, was eher ein optisches Problem ist, sage ich jetzt mal. Aber eben Gelenkschmerzen oder Gelenkentzündungen, das ist ja dann schon ein bisschen schlimmer. Also das beeinschränkt einen auch im Alltag und von dem her ist es dann halt schon nicht mehr so super. Und da gibt es halt aber auch bei der Ernährung Nahrungsmittel, die entzündungshemmend sind und andere wiederum, die entzündungsfördernd sind. Also wenn man dann weiß, okay, ich bin jetzt ein Typ, der eher zu Ablagerungen eben in den Gelenken neigt, wenn du schon mal irgendwie regelmäßig so leichte Schmerzen hast oder auch in den Fingergelenken oder so Gichtanfälle und so Sachen, dann kannst du aber gegensteuern, indem du dann eben entzündungshemmende Lebensmittel in deinen Speiseplan integrierst. Also das wären zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, wie zum Beispiel in Lachs, Thunfisch, Hering oder auch in pflanzlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel den Leinsamen oder auch dem Hanf, also zum Beispiel Hanföl oder auch Hanfproteinpulver. Walnüsse sind sehr Omega-3-reich. Entweder die ganzen Nüsse oder auch als Öl, solche Sachen halt dann mehr in deinen Speiseplan integrierst und gleichzeitig das ein bisschen reduzierst, was entzündungsfördernd ist auf der anderen Seite. Also da wären zum Beispiel alles, was Omega-6-Fettsäuren ist, das sind entzündungsfördernde Fettsäuren und das ist alles, was tierische Fette sind, also vor allem so verarbeitete Fleischwaren wie Wurst, Aufschnitt und so weiter. Also das enthält extrem viel Omega-6-Fettsäuren. Und wir haben heutzutage auch eher das Problem, dass wir zu viel Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen und zu wenig Omega-3. Das heißt, das Verhältnis ist komplett auch aus dem Lot geraten. Und wenn du natürlich so Entzündungen hast in den Gelenken und dann gleichzeitig aber auch noch viel Omega-6 zum Beispiel zu dir nimmst, ja, dann machst du es eigentlich nur noch schlimmer. Ja. Wenn du aber natürlich weißt, okay, ich habe das und ich achte jetzt ein bisschen auf das, was ich esse, eben versuche eher entzündungshemmende Nahrungsmittel zu mir zu nehmen, dann kannst du das halt auch verbessern und die Beschwerden auch lindern.
Wie schnell kann man da eigentlich irgendwie sehen, ob man da dann quasi am richtigen Weg ist, wenn man sagt, okay, man fängt an, das umzustellen?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie stark die Beschwerden sind oder wie stark die Entzündung ist. Also wenn du natürlich schon in dem Stadium bist, dass du, also ich sage jetzt einfach mal das Kniegelenk, dass du die Knie nicht mehr gut bewegen kannst, dann geht das natürlich nicht von heute auf morgen.
Ja.
Zum Beispiel schon Schmerzmittel nehmen musst, weil du sonst nicht mehr Treppen steigen kannst, dann geht das ein paar Monate, bis du da wirklich etwas siehst. oder ja. spürst.
Ja. Ja.
Wenn es aber jetzt nur leichte Beschwerden sind, die ab und zu spürst du das Knie ein bisschen und dann ist wieder eine Zeit, wo du es nicht spürst, dann geht es relativ schnell. Also ich hatte schon in meinen Basen-Wochen-Challenges, wo ich jetzt immer bei mir veranstaltet habe, jetzt Corona-bedingt halt eben nicht, da hatte ich auch jemanden mal mit Arthrose, leichte Arthrose, wo schon beim Arzt gewesen ist und gesagt hat, ah ja, das ist Arthrose, ja, da kann man nichts machen. Ich verschreibe ein Schmerzmittel und das war's dann. Die müssen sie ihr Leben lang nehmen. Und dann hat sie gesagt, das kann es ja nicht sein. Und ist eben dann zu mir mal ins Basenfasten gekommen. Und nach einer Woche Basenfasten hatte sie schon markant weniger Schmerzen.
Okay.
Und dann ist sie noch mal zu mir in die Beratung gekommen, damit wir das noch ein bisschen genauer alles angeschaut haben. Am Anfang war sie nicht so begeistert von der Ernährungsumstellung, weil schon relativ viele Sachen dabei waren, die sie sehr gerne gegessen hat, wo ich gesagt habe, ja, ich würde es jetzt mal streichen für 1-2 Wochen ganz und nachher kannst du sie dann halt mal wieder schrittweise einführen und gucken, wie es dir geht. Aber da war sie dann auch plötzlich, hat sie mich angerufen und gesagt, hey Sandra, weißt du was, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe meinen Mantel angezogen und es hat nicht weh gemacht, weil sie hatte im Schultergelenk, also sie konnte quasi ihren Mantel nicht mehr alleine anziehen, sie brauchte an, weil die Bewegung so nach hinten hat ihr weh gemacht und dann eben wollte sie aus dem Haus gehen und dann plötzlich wurde sie so stutzig und so, das ist anders und plötzlich oh, ich habe Schmerzen, das muss ich sofort der Sandra erzählen. Und und sie hält sich jetzt immer noch mehr oder weniger an die Empfehlungen, die ich ihr damals gegeben habe und es ist auch nicht wiedergekommen. Also sie hat jetzt mittlerweile wieder von dem einen oder anderen ein bisschen, dass sie wieder das ein bisschen mehr isst, ab und zu. Und dann denkt sie, oh, okay, jetzt muss ich ihn wieder ein bisschen reduzieren. Aber sie hat irgendwie so den Mix gefunden, der dazu führt, dass sie keine Schmerzen mehr hat. Und das zeigt natürlich dann wirklich schön, dass solche Dinge halt effektiv auch mit der Ernährung verbessert werden können oder gelindert werden oder sogar ganz verschwinden können, je nachdem halt, wie stark das Ganze ausgeprägt ist.
Ja, ja. Gibt es eigentlich auch irgendwie etwas, womit man testen kann, ob man jetzt übersäuert ist?
Ja, da gibt es...
Also der Körper, also muss man das irgendwie mit Blut oder kann man selber irgendwelche...
Also im Blut kannst du es auch testen, wobei im Blut ist es nicht sonderlich aussagekräftig, weil wenn schon eine Übersäuerung messbar ist, dann ist es schon eigentlich zu spät, weil dann bist du schon am Kollabieren, also weil der Körper versucht ja den pH-Wert vom Blut immer konstant zu halten.
Ja,
also
stimmt.
Der hat wirklich nur ganz minime Abweichungen.
Ja, ja.
Also 7,35 bis 7,40, also das ist wirklich nicht sehr viel und wenn es drunter oder drüber geht, dann hast du schon ein
Recht. Schon.
Ja, das heißt, das ist auch eigentlich das Problem, was die Schulmedizin immer sagt, ja, eine Übersäuerung gibt es nicht, weil sie von der Übersäuerung des Blutes ausgehen und das ist halt, ja, das gibt es effektiv selten, weil dann lebst du vielleicht schon gar nicht mehr, wenn sie
das ja.
Oder du hast nicht mehr lange zu leben. Yeah. Was wir mit Übersäuerung meinen oder was die Naturheilkunde mit Übersäuerung meint, ist eigentlich die Übersäuerung im Gewebe. Also nicht im Blut, sondern in den Organen, in den Flüssigkeiten. Und da kannst du eigentlich über den Urin den pH-Wert messen mit so speziellen Teststreifen, Indikatorstreifen, was du in der Apotheke zum Beispiel kaufen kannst. Allerdings sind die auch jetzt nicht so aussagekräftig, aber es ist vielleicht mal hilfreich, um zu gucken, wo du in etwa stehst. Also du bekommst eine Idee, wie stark du zum Beispiel übersäuert bist und du musst auch diese Messungen also über mehrere Tage ausführen und mehrmals am Tag. Also es reicht jetzt auch nicht, dass du dir so einen Streifen kaufen gehst und dann am Morgen oder am Mittag das in den Urin hältst und siehst, oh super, ich bin blau, ich bin basisch, alles in Ordnung. Oder so, ah Hilfe, ich habe einen pH-Wert von 5, ich bin extrem sauer. Nein, das ist auch nicht richtig. Also du musst das... Okay. Mehrmals am Tag, also am besten morgens nach dem Aufstehen nüchtern und dann nach dem Frühstück, vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen. Und
okay, Abend. Also das klingt schon sehr mühsam. Das heißt, es wäre einfacher, sich
ein bisschen aufwendig, genau.
Sich einzugestehen, dass wenn man hauptsächlich Hausmannskost zu sich nimmt, kann man davon ausgehen, dass man übersäuert ist, oder?
Ja, also wenn du effektiv Hausmannskost zu dir nimmst und das schon über mehrere Jahre, dann kannst du das
Jahrzehnte
mehr oder weniger stark.
Ja, okay.
Wie die meisten von uns.
Also ja. Halt ja. Du, und jetzt sag mal, jetzt will man natürlich keine Schmerzen haben, man will nicht zunehmen. Und irgendwie tut man es aber dann trotzdem. Also es fällt doch schon irgendwie schwer, gerade solche Dinge wie Ernährung umzustellen, oder? Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man da am einfachsten mal starten könnte? Weil ich habe immer so das Gefühl, wenn man sagt, okay, so ab morgen kein Zucker mehr, keine Schokolade mehr und das Schnitzel lassen wir auch weg und die Pommes auch. Und das ist dann immer so, oh, ja, das schafft man dann vielleicht einmal für eine Woche, wie du auch zu Beginn schon gesagt hast, dass Verbote ja auch nicht Lösung sind. Also, aber ja. wie kann man starten? Ja.
Ja, einfach indem du schrittweise die Ernährung umstellst. Also yeah. Indem du sagst, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag Fleisch isst, dass du dann sagst, okay, an 2 Tagen in der Woche esse ich mal kein Fleisch.
Yeah.
Und wenn das funktioniert, dann sagst du, okay, ich esse an 2 Tagen in der Woche esse ich Fleisch und an den anderen Tagen esse ich dann vielleicht keines. So schrittweise auch yeah. mit Zucker oder zuckerreichen Getränken oder Snacks, auch da, klar, wenn du es schaffst von 100 auf 0, das gibt es auch, also das bei einigen Leuten funktioniert das, aber ich habe auch gemerkt, dass es bei vielen eben nicht funktioniert, wie du sagst, du hältst es dann eine Woche, vielleicht auch 2 durch und nachher fällst du wieder in den alten Trott, ins alte Muster und das bringt dann natürlich nichts, darum sage ich eher schrittweise anfangen, also auch wenn ich meinen Kunden Empfehlungen mitgebe, meistens ist das so ein ganzer Empfehlungskatalog auf 1 oder 2 Seiten. Und dann sage ich auch immer, pick dir zuerst mal die 2, 3 Sachen raus, die am leichtesten für dich zum Umsetzen sind.
Ja.
Nimm dir jetzt nicht als allererste das Schwierigste raus, sondern nimm 1 oder 2 Sachen oder meinetwegen auch 3 Sachen, wo du sagst, ja, okay, das denke ich, kann ich relativ leicht umsetzen. Und wenn das dann mal bis funktioniert, wenn du das mal in den Alltag eingebaut hast, dann kannst du noch 1 oder 2 andere Empfehlungen mit einbauen. Und so gehst du eigentlich schrittweise vor, bis du halt alle Empfehlungen irgendwann yeah. umgesetzt hast. Und es fällt dann mit der Zeit auch immer leichter, wieder neue Empfehlungen umzusetzen, weil du weißt ja, okay, Empfehlung 1, 2 und 5 habe ich ja schon geschafft, die 6 habe ich auch geschafft und die 10 auch. Dann kann ich jetzt auch noch die restlichen Empfehlungen schaffen und vor allem, wenn du merkst, wie du dich mit der Zeit besser fühlst. Wie
genau, das wollte ich gerade sagen. Ja.
Hat natürlich die Motivation auch wieder höher, oder?
Ja, klar.
Weil ich glaube, das ist eigentlich die allerbeste Motivation, weil auch da kann ich, also ich kann niemanden zwingen, etwas umzusetzen. Also das musst du ja schon selbst machen. Ich kann einfach Empfehlungen geben und was du damit machst, das ist dann ja dein Bier. Aber eben, wenn du merkst, es geht dir besser, du nimmst ab, du beginnst dein Ziel schrittweise zu erreichen. Das ist eigentlich die beste Motivation, die es gibt. Also ja. Und ich bin dann halt manchmal noch da, um nochmal einen Tritt zu geben.
So, ja, genau.
Rest. Oder manchmal, wenn es mal wieder ein bisschen einen Durchhänger gibt oder so, zu sagen, ja, ist nicht schlimm, fang wieder von vorne an oder mach wieder weiter dort, wo du aufgehört hast. Das kommt schon gut und das ist eigentlich so das, was am besten funktioniert. Einfach schrittweise, so Punkt für Punkt angehen und dann einfach umsetzen.
Ja, ja. Was ja ich immer auch sehr spannend finde, ist, du hast vorher auch schon mal ganz kurz erwähnt, ist so diese äußere Erscheinung, die halt einfach auch mit der richtigen Ernährung zusammenhängt. Und da wollte ich dich konkret fragen, hast du schon mal bemerkt, dass jemand, der seine Ernährung jetzt umgestellt hat, dass sich da auch möglicherweise die Falten minimiert haben oder ja, oder ist dir so ein Wunschgedanke?
Also ganz konkret, so habe ich das jetzt noch bei keinem gesehen. Ich denke, wenn du auch schon Falten hast, je nachdem wie tief die Falten sind, kriegst du die auch mit der richtigen Ernährung nicht unbedingt mehr ganz weg. Also das ist effektiv Wunschgedanke, auch nicht mit irgendwelchen Anti-Aging-Cremes oder speziellen Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Das ist alles Hokuspokus, das bringt einfach nichts. Also da erleichterst du eigentlich nur deinen Geldbeutel und dein Bankkonto, aber für den Rest bringen tut es nicht viel. Und was du aber tun kannst, ist, wenn du natürlich rechtzeitig anfängst, dann kannst du die Faltenbildung quasi hinauszögern. Oder sie werden auch vielleicht nicht ganz so tief. Also das sind dann schon Sachen, die funktionieren. Weil das Problem mit den Falten ist ja, dass also unsere Haut, damit sie so schön straff und elastisch ist, hat so spezielle Faserproteine wie zum Beispiel Kollagen und Elastin. Mhm. Kollagen macht die Haut eben schön straff und Elastin, wie der Name schon sagt, dass sie elastisch ist.
Yeah, yeah.
Das Problem mit diesen Faserproteinen ist eigentlich, dass die so schon ab dem 30. Lebensjahr nicht mehr so stark gebildet werden. Also die Anzahl von diesen Proteinen nimmt eigentlich ab. Und je mehr die abnehmen, umso zahlreicher und umso tiefer werden die Fältchen. Natürlich ist es jetzt, müsste man mit der Ernährung dann gucken, wie kann ich denn jetzt verhindern, dass dieses Kollagen so schnell abgebaut wird, respektive wie kann ich schauen, dass das Kollagen oder Elastin wieder mehr gebildet wird, also wie kann ich die Neubildung quasi fördern. Und da gibt es dann auch schon einige Sachen, die man tun kann. Also da wären zum Beispiel so Antioxidantien reiche Ernährungsweise, eben mit viel frischem Obst und Gemüse. Da hast du dann schon eine reiche Palette an Antioxidantien drin.
Ja.
Vitaminreich und mineralstoffreich. Also bei den Vitaminen sind vor allem Vitamin A und C wichtig für die Kollagenbildung zum Beispiel. Bei den Mineralstoffen oder eher Spurenelementen wäre es Zink, was du in vielen Vollkornprodukten, aber auch Hülsenfrüchten zum Beispiel findest. Mhm. Was man auch generell eigentlich immer tun kann, ist genügend trinken, genügend Bewegung, genügend Schlaf. So Genussgifte wie Alkohol, Zigaretten. Auch Zucker, Zigaretten weitestgehend reduzieren.
Ja.
Solche Sachen, also das funktioniert eigentlich auch immer für das äußere Erscheinungsbild. Also im Prinzip das, was ich immer sage, eine ausgewogene, bunte, vielfältige, naturbelassene, pflanzenbasierte Ernährung mit komplexen Kohlenhydraten, guten Fetten und hochwertigem Eiweiß.
Ja.
So einfach.
So einfach, genau. Ja, ich bin mittendrin, also. Ja, schön.
Umsetzung ist natürlich dann nicht so einfach. Also das,
Nein, aber es geht, also gerade eben, also ich habe so das Gefühl, sich damit auseinanderzusetzen und wie du es auch vorher schon gesagt hast, einfach sich bewusst eben dann auch zu entscheiden, jetzt nehme ich das Stückchen Schokolade, ja. Und dann sich das alles zu verbieten. Und ja, einfach das bewusste Hingreifen bringt schon sehr viel, auch nicht, wenn da jetzt gleich in der ersten Woche neue, weiß nicht, Häuser gebaut werden, aber es geht langsam voran.
Genau.
Liebe Sandra, das waren echt tolle Tipps und mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich kann auch wieder sehr viel mitnehmen davon. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Was heißt, ich hoffe, ich bin auch überzeugt davon.
Ja, ich denke schon.
Du hast mir noch erzählt, du arbeitest auch gerade an einem neuen Programm zum Thema Abnehmen mit dem Intervallfasten. Möchtest du da vielleicht noch ein bisschen was sagen?
Ja,
wann kann man damit rechnen? Wann gibt es das?
In Arbeit, also es ist... Eigentlich ist es fertig. Ich warte nur darauf, dass mir
alles
mein
online.
Web-Fuzzi das richtig einbaut. Und weil die Texte und alles ist geschrieben. Also es muss einfach nur noch in Form gebracht werden auf der Webseite. Also momentan ist es noch nicht drauf. Aber ich hoffe, dass das in der nächsten Woche oder den nächsten Wochen dann parat sein wird. Und das Programm beinhaltet 4 bis 5 Coaching-Einheiten einer Stunde und wir schauen da wirklich die Basics an, eben vom Kurzzeitfasten und wir schauen, dass wir da etwas finden, was eben auch zu der jeweiligen Person passt, also eben ob es jetzt dann die 18-6-Regel ist oder die 14-8-Regel oder wie auch immer, das ist dann, hängt dann eigentlich von dem jeweiligen Kunden dann nachher ab.
Ja.
Und das kann man auch online machen. Eben jetzt momentan durch Corona mache ich auch eher viele Sachen online über Skype, FaceTime oder Zoom.
Genau, so wie wir das ja auch gerade machen über Zoom.
Genau.
Das geht ja echt toll mittlerweile.
Ja. Aber eben da in Kürze wird es dann aufgeschaltet und dann kann man sich da alle Infos anschauen.
Sehr cool. Ich werde es auf alle Fälle dann auch in den Shownotes vermerken, ja, auch wo ihr die Sandra finden könnt, auf Instagram, Facebook und Webseite. All diese Informationen findet ihr dann direkt hier in den Shownotes. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jemanden habt, den das auch interessieren könnt, dann teilt doch einfach diese Episode, ladet eure Freunde ein, da mit reinzuhören, also gerade jetzt auch, was Corona angeht, damit man gar nicht so jetzt in die Versuchung kommt, sich da anzufuttern, sage ich jetzt mal, weil dann wird es nachher umso schwieriger. Also vielleicht hier ein bisschen auch vorbeugen und dann ist es nachher nicht ganz so schwer. Oder, Sandra?
Genau.
Ja.
Kilos runterbekommen ist immer schwieriger als Kilos aufzustocken. Also von dem her, man schaut zuerst, dass es gar nicht so weit kommt. Und dann,
ja, super. Dann gibst du, liebe Sandra, Gas mit den Dingen, dass sie online sind.
Genau.
Und wir schauen uns das hier an. Super. Ja. Ich danke dir vielmals und ja, schön, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Danke.
Ja, vielen, vielen Dank dir. Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und hat super viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Weil Älterwerden ein Privileg ist.